ARD. Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2.
Ja, was macht man als erstes, wenn man am Urlaubsort im Hotel ankommt? Man geht natürlich erstmal in die Rezeption, einchecken. Und dazu hätte dieses Gebäude gedient. Das sollte nämlich eine von zwei Empfangshallen werden. Und die hatten sich das wie so eine rollende Woche gedacht, dass hier täglich 2.000 bis 3.000 Leute an- und abreisen. 500 Meter weiter nördlich über den Festplatz rüber hätte es eine zweite Empfangshalle gegeben.
Moment noch mal langsam. Was war das bitte? 2.000 bis 3.000 Menschen pro Tag hätten hier einchecken sollen und die zweite Empfangshalle wäre 500 Meter entfernt, im gleichen Bau wohlgemerkt. Wir sind in Prora, in einem Gebäude auf Rügen, das ursprünglich mal auf einer Länge von 4,5 Kilometern geplant war, direkt am Ostseestrand. So haben sich die Nazis Urlaub für die völkische Arbeiterschaft vorgestellt. Eine gigantomanische Idee und ein gewaltiger Bau, der dann von den Nazis nie als Massenurlaubsort genutzt wurde und auch zu DDR-Zeiten nicht. Jetzt, endlich nach vielen Jahrzehnten, wird Prora langsam so genutzt, wie es passt, zur Lage am Sandstrand, für ganz zivile Anwohner und für Touristen. Die Ostsee hat viel zu bieten für Urlaubshungrige. Strände, Inseln, weite Blicke raus aufs Meer und rein in die Geschichte. Wir reisen heute an die Ostsee, nach Rügen und nach Usedom, und wir segeln an den äußersten Rand, dorthin, wo sich die Ostsee und die Nordsee treffen. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Die Ostsee ist weit und groß, wenn man an ihrem Ufer steht oder wenn man nachts mit der Fähre nach Schweden fährt. Auf der Weltkarte betrachtet ist die Ostsee dann aber eher ein kleines Binnenmeer, eine praktische Verbindung zwischen Skandinavien und Deutschland, Polen, dem Baltikum und Russland. Historisch gesehen waren die Ostseeanleger eng verbunden untereinander. Die stolze Geschichte der Hanse zeigt es. Aber es ist viel passiert. Kriege wurden geführt um die Vorherrschaft an der Ostsee, vor allem Polen kann ein langes Lied davon singen. Mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Kalten Krieg danach war es dann eh vorbei mit der Ostseegemeinschaft. Seit dem Ende von DDR und Ostblock geht es mit der Ostsee als Urlaubsziel auch für Individualtouristen steil nach oben. Denn dass es da schön ist am Meer, erholsam und gesund, das haben die Pioniere der Sommerfrische schon vor 200 Jahren entdeckt. Auf Usedom, der Insel vor der östlichen Ecke von Mecklenburg-Vorpommern. Michael Marek und Anja Steinbuch waren dort, um Strandbadluft zu schnuppern.
Usedom, das ist mit 440 Quadratkilometer eine zerklüftete Insel zwischen Haff und Ostsee. Usedom, das sind 42 Kilometer weiße Strände und Steilküsten, deren Felsen wie von Curry gepudert leuchten. Dahinter dicht bewaldete Landschaften, durchzogen von türkis schimmernden Seen aus der Eiszeit und immer wieder flaches, stilles Land. Usedom, das sind drei Kaiserbäder, verbunden mit einer 12 Kilometer langen, autofreien Strandpromenade. Seit dem 19. Jahrhundert gibt es hier Badetourismus, besuchten gekrönte Häupter, deren Bankiers, Industrielle und Künstler die sogenannte Badewanne Berlins.
Man hat Ruhe und frische Luft. Und diese beiden Dinge erfüllen Nerven, Herz und Lungen mit einer stillen Wonne,
schrieb Theodor Fontane 1863 in einem Brief an seine Frau über die Urlaubsinsel. Der Schriftsteller verbrachte seine Kindheit in Swinemünde, später kam Fontane regelmäßig zurück. Und auch Nobelpreisträger Günter Grass hat mit zauberhaft schrägen Versen Usedom und seiner Kindheit ein Denkmal gesetzt. Kleckerburg oder Wie macht man die Ostsee?
Bucheckern, Bernstein, Brausepulver, dies Taschenmesser und dies Abziehbild, ein Stück vom Stück, Tonnagezahlen, Minutenzeiger, Knöpfe, Münzen, für jeden Platz ein Tütchen Wind.
Ursprungsort der heutigen Urlaubsinsel mit rund 1 Million Besuchern pro Jahr ist Heringsdorf. Wo einst der preußische Staat die Heringsfischerei vorantrieb, entdeckten geschäftstüchtige Großgrundbesitzer im 19. Jahrhundert ein bisher ungeahntes Potenzial an der Pommerschen Bucht, die Sommerfrische.
Wir stehen auf dem sogenannten Kulm, der Ausgangsort der Entwicklung des Badeortes Heringsdorf war.
Jana Olszewski ist Historikerin und hat sich auf Bäderarchitektur spezialisiert.
Seit etwa 1750 hatten sich an den Küsten, an der Südküste Englands, die ersten Seebäder gegründet. Und England ist sozusagen das Vorbild auch für deutsche Seebäder an Nord- und Ostseeküste. In Heringsdorf hat man natürlich diese Entwicklung wahrgenommen. Und so ist also hier ab 1824 sind die ersten Badeanstalten errichtet worden. Und man begann hier auch die ersten Logierhäuser zu bauen, das erste Gesellschaftshaus. Und diese ganze Entwicklung in der Frühzeit ist verbunden mit keinem Gerät als Bernhard von Bülow, einem Vorfahren Vico von Bülows, den wir alle kennen, den Komiker.
Zu den ersten Hotels, die damals Logiehäuser hießen, gehört auch das heute blitzblank renovierte Weiße Schloss in Heringsdorf. Eine Nobelherberge, damals wie heute, für eine gut betuchte Klientel, nicht nur aus dem 200 Kilometer entfernten Berlin.
Und das Weiße Schloss ist auch deshalb sehr spannend, weil 1866 die preußische Kronprinzin Victoria hier war mit ihren beiden Söhnen, Prinz Heinrich und Wilhelm. Wilhelm, der spätere Kaiser, Wilhelm II. Und nach der Schlacht von Königgrätz hat sie dann auch ihr Gatte hier besucht, der spätere Friedrich III., der Kaiser.
Ob Erholung vom Gemetzel auf den Schlachtfeldern, frische Meeresluft für moribunde Lungenkranke oder sommerliche Bühne für die High Society der Weimarer Republik. Heringsdorf war das erste Kaiserbad auf Usedom. Es sollte später mit Ahlbeck und Bansin angemessene Nachbarorte bekommen. Denn nicht nur in den wilden 1920er Jahren war Ostseeurlaub schick. Obendrein waren die Bäder für die Berliner Gesellschaft verkehrsgünstig zu erreichen, mit eigenem Eisenbahnanschluss praktisch vor der Haustür, so Jana Olszewski.
Überwiegend waren das Finanziers und hohe Bankangestellte oder auch Angestellte des preußischen Staates, die aus Berlin kamen und sich hier im Sommer einquartiert haben. Also gerade Heringsdorf ist für diese Kultur bekannt, dass hier also vor allen Dingen Finanziers, Bankiers, die sich eigentlich auch teilweise aus Berlin kannten, die dort also auch ihre Villen nebeneinander zu stehen hatten, im Tierpark und Charlottenburg und so weiter, die haben sich das leisten können und haben sich hier im Sommer für mehrere Wochen niedergelassen.
Und so entstand ein lukrativer Markt für Baugrundstücke, Immobilien, Tennisplätze und sogar eine Pferderennbahn wurde errichtet, nach Berliner Vorbild, versteht sich. Und damit entstand auch ein eigener Baustil, die Bäderarchitektur.
Hugo von Delbrück hat 1872 die Aktiengesellschaft Seebad Heringsdorf gegründet. Und diese Aktiengesellschaft hat sozusagen die eigentliche Entwicklung des Seebadeortes erst vorangetrieben. Er hat also Grundstücke aufgekauft an der Küste und im Wald und hat die dann parzelliert, gewinnbringend an zahlungskräftige Käufer aus Berlin und Stettin verkauft.
Im alten Ortskern von Heringsdorf zwischen Seebrücke und Einkaufsmeile ragt nur wenige Schritte von den Prachtvillen entfernt eine Bausünde aus DDR-Zeiten unübersehbar in den Himmel. 11 Stockwerke Plattenbau aus Stahlbeton. Historikerin Olszewski schaut gern daran vorbei. Sie konzentriert sich lieber auf die historische Substanz des Ortes, genauso wie die Insel Oberrin. Der Grund? Man bereitet gerade eine Bewerbung vor, um die 3 Kaiserbäder als UNESCO-Weltkulturerbe anerkennen zu lassen. Rund 200 Villen stehen in den 3 Kaiserbädern inzwischen unter Denkmalschutz. Nur so überlebte das Ensemble der Kaiserbäder, deren Ursprung auch im gewinnsprudelnden Gesundheitstourismus liege, sagt Jana Olszewski.
Ja, wir stehen hier am sogenannten Damenbadweg. Das Baden ist ja eine Kultur, die erst im Zuge der Aufklärung Einzug genommen hat. Und zwar hat man erkannt, dass diese staubkeimfreie Seeluft, die zudem sehr salzreich ist, einen sehr erfrischenden und anregenden Effekt auf den eigenen Körper hat. Und damit hat man eben begonnen, in England als Vorreiter die ersten Badeanstalten einzurichten.
Ein teures Unterfangen mit Umkleidekabinen direkt am Wasser, zur Mode der feinen Gesellschaft inklusive des gehobenen Bürgertums. Die große Masse der Bevölkerung blieb von diesem Vergnügen zunächst ausgeschlossen. Aber auch unter den Schönen und Reichen gab es strenge Geschlechtertrennung.
Ihnen schaden. Gehen Sie baden. Gehen Sie baden.
In den ehemaligen Kaiserbädern wird diese Kultur nicht lange in Gebrauch gewesen sein. Hier hat man eher begonnen, dann sogenannte Badeanstalten zu bauen. Bis 1923, das ist das Jahr, in dem Bansin als erstes deutsches Seebad die Freibadeerlaubnis erteilt hat. Bis dahin war man also gezwungen, in Badeanstalten baden zu gehen. Und das war streng geschlechtlich geteilt. Es wurden Damen- und Herrenbäder angelegt, die durchaus weit voneinander entfernt waren. Und es gibt auch Berichte, dass diese Badeanstalten stark überwacht wurden.
Die Demokratisierung des Badens im Meer ist also gerade mal 100 Jahre alt. Zaghaft wagten sich dann nicht nur bürgerliche Gäste ins Wasser, sie fanden Unterkunft in den entstehenden kleinen Hotels und Pensionen in Ahlbeck und Bansin. Die Abgeschiedenheit Usedoms, Sonne, Meer und viel Natur lockten auch zum Anfang des 20. Jahrhunderts die unterschiedlichsten Künstlerinnen und Künstler auf die Insel. Einer von ihnen war Maxim Gorki, weiß Karin Lehmann zu berichten, die sich seit Jahrzehnten mit der literarischen Vergangenheit der Insel beschäftigt.
Gorki kam auf Anraten Lenins 1917, war ja diese Oktoberrevolution und hat sich ja in dem Land sehr viel verändert, auch für Gorki. Und Lenin hat ihn dann gebeten, er möchte doch ins Ausland fahren, weil er auch irgendwie gespürt hat, dass Gorki nicht zufrieden war mit den Verhältnissen, so wie sich das zum Teil entwickelte dort. Und viele schreiben, er war krank und musste aufgrund seiner Lungenerkrankung hierher kommen. Das würde ich nicht so sehen. Es war eine Art innere Emigration für Gorki. Ja? Und er hat Lenin sehr gescheit reagiert und hat ihn erst mal weggeschickt mit dieser offiziellen Begründung nach außen.
In Heringsdorf ist dem Schriftsteller mit der Villa Irmgard ein Denkmal gesetzt. Das Haus in der Maxim-Gorki-Straße 13 ist außen frisch gestrichen und innen ganz dem russischen Autor gewidmet. Wohn- und Arbeitszimmer sind im Stil der 1920er Jahre teils mit originalen Möbelstücken eingerichtet.
Gorki war hier recht unauffällig. Die Fischer haben sich erinnert, dass immer jeden Morgen ein Mann mit einem großen Schlapphut und einem dunklen Mantel am Strand entlanggang, der auch nicht Deutsch sprechen konnte und eben durch diese fremde Sprache auch ein bisschen unwirklich wirkte. Dann hat er in einer Chronologie über die Kinder in Heringsdorf geschrieben. Er schreibt dann, es waren wohl über 100 rachitische und skrofulöse Kinder. Sie spielten von morgens bis abends am Strand. Sie sahen aus wie alte Zwerge. Das hat ihn so beeindruckt, ja, dass er also das auch literarisch festgehalten hat, welche Begegnungen er gemacht hat und wie das auf ihn gewirkt hat. Auf der einen Seite vorne dieses Luxusleben, wo man sich am Tag dreimal umzog, wo es um 17 Uhr ständig Reunions gab, so Feuerwerke, wo die Leute gesehen werden wollten, wo das Leben einfach pulsierte mit Spielcasino, mit Tänzen und was es alles an Annehmlichkeiten gab. Das hat Gorki nicht gemacht. Er lebte hier sehr zurückgezogen.
Eine Insel, die Krankheiten heilt und Ängste nimmt, Maxim Gorki, der russische Nationaldichter, und das ist belegt, hat in das Gästebuch der Villa Irmgard geschrieben:
Und dennoch und trotz alledem werden die Menschen eines Tages wie Brüder leben.
Da ahnte der große russische Schriftsteller noch nichts von der Tragik des 20. Jahrhunderts und den politischen Wendehälsen.
Nach der Wende gab es den Antrag, dass man darüber nachdenken sollte, die Maxim-Gorki-Straße umzubenennen. Sie hieß ja erst Lange Bergweg. Das scheiterte daran, dass Überzeugungsarbeit geleistet wurde, dass Gorki kein No-Name ist, sondern jemand, der Weltliteratur geschrieben hat. Und dass man bestimmte Sachen nicht wiederholen sollte und einfach Literatur verbannen sollte, die dann einfach manchen nicht passt, dass sie hier im Ort noch da sind. Dass eine Straße nach einem Künstler benannt wird. Nein, die Straße hat überlebt und das zeigt eigentlich, dass man doch sehr großzügig denken kann und eine gewisse Weitsicht auch mitbringt.
Sie hat mir treu versprochen.
Weltliteratur war zu Besuch auf Usedom und eigentlich geht sie ja nicht weg. Ich empfehle einen Besuch im Buchladen ihres Vertrauens. Ich persönlich musste mal in der Schule ein Referat über Maxim Gorki halten und dabei hat sich mir für immer unauslöschlich sein Geburtsort Nischni Nowgorod eingebrannt. Der liegt zwar weit weg von der Ostsee, aber prinzipiell hängt die Stadt über die Wolga und den Wolga-Ostsee-Kanal dann doch am Meer. So weit weg und doch so nah. Die deutsche Ostseeküste und ihre Strandbäder. Anfangs war die Idee, Zeit mit Nichtstun zu verbringen, mit süßem Nichtstun in diesem Fall, nur eine Sache für die Privilegiertesten. Dass auch oder vielleicht sogar gerade arbeitende Menschen Erholung brauchen könnten, diese Idee kam erst viel später. Für die Nationalsozialisten war der Urlaub für die arbeitende Bevölkerung eine ideologische Notwendigkeit. Wer gesund ist, kann mehr leisten fürs Volk. Darum ging es bei der Idee von Prora. Ein gewaltiges Erholungsheim auf Rügen für 10.000 Menschen gleichzeitig. Alle Zimmer gleich, der Bahnhof direkt vor der Eingangshalle, eine quasi industrielle Erholungsfabrik. 3 Jahre lang wurde gebaut, dann kam der Überfall auf Polen und mit Kriegsbeginn war Schluss mit der Urlaubsidee. Und weil der Monsterbau eh aussah wie eine Kaserne, wurde er am Ende auch so genutzt, nach den Nazis jahrzehntelang von der NVA. Erst jetzt, viele Jahrzehnte später, wird der Ort so verwendet, wie es die Lage direkt am Sandstrand ja fast schon zwingend vorsieht, für ganz zivile Bewohner und für Urlaub an der Ostsee. Simon Berninger wollte wissen, wie sich das anfühlt. Sommerfrische in einem Bau mit düsterer Geschichte. Auf nach Prora.
Eigentlich wollte ich unbeschwert Urlaub machen. Eine Woche ab auf die Insel, und zwar auf Rügen. Doch jetzt stehe ich hier an einem Ort, an dem ich die Aussicht auf die nahegelegene Ostsee plötzlich so gar nicht unbeschwert genießen kann. Da hilft auch das hübsche Panorama mit Sonne, Strand und Meer nicht viel.
Erstmal ist es ein schöner Urlaubsort, der Strand sehr schön, sehr dicht. Ne? Also das ist natürlich schon attraktiv, aber ja, ich finde es problematisch, dass hier wirklich Hitlers Pläne im Endeffekt umgesetzt werden.
Christian Dinses Urteil steht. So felsenfest wie der Mammutbau, über den er urteilt. Prora auf Rügen. Das ist ein fast 5 Kilometer langer Gebäudekoloss direkt am Strand. Es gilt als das längste Gebäude der Welt, angefordert von Adolf Hitler, um dem deutschen Volk günstig und in Massen Urlaub zu ermöglichen. Spatenstich war 1936.
Was Sie hier haben, ist eine steinerne Veranschaulichung dieses ideologischen Konstruktes von Nazi-Volksgemeinschaft. Ja? Aber es wird zu einem Wellnessort entwickelt, also ist es auch schon zum Großteil. Wenn Sie kurz an die Geschichte der Zwangsarbeiter denken, ja, Männer, Frauen und auch Kinder, die verschiedene Bauabschnitte des Gebäudes verwendungsfähig gemacht haben, ja, die haben Steine hin und her geschleppt, die Treppen hoch und runter, dann kriegt man Gänsehaut. Ja.
Katja Lucke und Christian Dinse halten die Erinnerung an die dunkle Geschichte der Nazi-Anlage auf Rügen bis heute wach. Fürs Prora Dokumentationszentrum. Das ist ein privat geführtes Museum im noch historisch belassenen Gebäudeblock Nummer 3 von insgesamt 8. Nur einen Steinwurf weiter, in Prora Block Nummer 4, locken 128 Ferienwohnungen in den Nazi-Bau. Und geht man die Promenade weiter, trifft man auf noch mehr Feriendomizile in der XXL-Anlage der Nazis. Und damit leitet mich plötzlich die ganz ernste Frage durch meinen Rügenurlaub. Kann man da Urlaub machen, wo Zwangsarbeiter Urlaubsresidenzen für Nazis gebaut haben? Einfache Antwort erstmal, man kann. Etwa in der nördlichsten Skihütte Deutschlands. So haben die Investoren das Mariandl am Meer in Block Nummer 4 genannt. Schnee zum Skifahren gibt's natürlich nicht. Trotzdem zieht sich mehr als 900 Kilometer nördlich der Alpen ein alpines Motto launig wie ein roter Faden durch die Flure. In der Lobby läuft ein bayerischer Radiosender. Jedes Obergeschoss der 5 Treppenhäuser ist nach einem Berggipfel in den Alpen benannt. Gerlosplatte, Hochkrimmel, Iskogel, Jochspitz und Kreuzjoch.
Bayerns bester Musikmix.
Und das ist auch, wo wir versucht haben, die Problematik, was diese belastete Immobilie mit sich bringt, zum Guten zu führen.
Sagt Thomas Helm. Der hochgewachsene Exilbayer aus Eggenfelden ist einer von 3 Investoren, die gemeinsam aus Prora Block 4 das Mariandl am Meer gemacht haben.
Und das war am Ende des Tages natürlich eine Immobilie, die aktiviert werden könnte und die Ressourcen, die in dem Gebäude ja schon stecken, Beton, Stein, zu nutzen und dass man sich absetzt von den anderen Ferienwohnungen, Hotelanlagen an der Ostsee. Da kam dann eben die Idee, nördlichste Almhütte eigentlich, dass man das Thema so plakativ auch spielen.
De facto ist diese Almhütte voller Ferienwohnungen aber nun einmal ein 5-geschossiger Gebäudekomplex. Die wuchtige Schwere des ursprünglichen Nazi-Baus verwischt eine zur Landseite angebaute Glasfront. Zur besseren Orientierung hängt in jedem Aufzug oder, um im Bild zu bleiben, in jedem Lift zum Gipfel ein Pistenplan. Darauf sind alle Treppenhäuser und Stockwerke mit Querverbindungen verzeichnet, eben wie in einem Skigebiet. Thomas Helm nimmt mit mir den Ausstieg eine Station unterhalb vom Jochspitz, 5. Obergeschoss.
Ja, das ist unsere Skybar. Die Bergstation ist es eigentlich, passt ja auch zu dem Thema. Die Dachterrasse kann im Sommer genutzt werden, im Winter ist es eher so ein Ausguck. Und hier unten kann man dann eben während des Urlaubs noch einen Cocktail oder ein Bier trinken.
Das wäre praktisch das, was sozusagen beim Skifahren das Après-Ski wäre.
Korrekt, ja, genau.
Après-Ski nur eben mit Meerblick statt Alpenpanorama.
Aber Balkone zum Beispiel musste man, also sozusagen, die Gabel war ja nicht vorgesehen.
Die Balkone, da konnten wir Gott sei Dank beim Denkmalschutz so ein bisschen ein Zeichen geben. Diese karstigen Architektur durch diese abgerundeten Ecken und durch diese moderne Form, was dagegen zu setzen.
Klar, wer sich schon so nah am Strand einquartiert, der will den Sonnenuntergang und die Sterne, die sich bei Dunkelheit auf dem Meer spiegeln, möglichst auch im Freien genießen. Ich will das selber mal erleben, wie sich ein Urlaub an diesem Ort anfühlt. Darum sitze ich jetzt hier, auf dem Balkon, bei Nacht. Mit den Sternen, die am Himmel aufblitzen, kommen die Gedanken an die NS-Gefolgsleute, die hier eigentlich Urlaub hätten machen sollen. Und an die Zwangsarbeiter, die eben jenen Bau hochzogen, in dem ich nun nächtige. Und so dauert es eine ganze Weile, bis der Schlaf die moralischen Zweifel an meinem Urlaubsquartier eingeholt hat. Am nächsten Tag sind die Zweifel wieder da. Darüber reden will ich im Prora-Dokumentationszentrum. Vom Mariandl aus sind's nur ein paar hundert Meter den Strand entlang. Erst lange nach dem Mauerfall wird mit der Bildungseinrichtung vor Ort überhaupt Erinnerungsarbeit geleistet, seit dem Jahr 2000. Aber lange wird das nicht mehr gehen. Auch Block Nummer 3 wurde inzwischen von einem Tourismusunternehmen gekauft. Die Museumsmacher hoffen, noch möglichst lange drin bleiben zu dürfen. Hier ist die brutale Monumentalität im Nazi-Schick nämlich noch am besten erkennbar. Denn bislang wurde hier noch nichts übertüncht. Nur der Zahn der Zeit hat an dem gut 13 Meter hohen Gebäudeblock genagt. Christian Dinse empfängt mich davor, quasi ganz nach Plan von anno dazumal.
Ja, was macht man als erstes, wenn man am Urlaubsort im Hotel ankommt? Man geht natürlich erstmal in die Rezeption einchecken. Und dazu hätte dieses Gebäude gedient. Das sollte nämlich eine von 2 Empfangshallen werden. Und die hatten sich das wie so eine rollende Woche gedacht, dass hier täglich 2.000 bis 3.000 Leute an- und abreisen. Und die werden hier hinter mir abgefertigt worden. 500 Meter weiter nördlich über den Festplatz rüber hätte es eine zweite Empfangshalle gegeben. Inzwischen regnet es da rein, das Parkett ist ausgequollen.
Christian Dinse spricht bewusst im Konjunktiv. Denn der Prora-Plan der Nazis ging nicht auf. 1939 war Baustopp. Die Arbeiter brauchte man für den Krieg.
Kommt ja oft die Frage, ob das jetzt gezielt durch rechte Gruppen angesteuert wird. Das kann ich eigentlich nicht sagen. Das mag damit zu tun haben, dass es nie in Betrieb ging, weil, klar, das steht ja eher für ein Scheitern der NS-Politik, ne? Ja, klar, immer mit riesen Propagandarummel beworben und ist nie in Betrieb gegangen, ne? Also das mag damit zu tun haben. Hitler war nie hier, spielt ja auch oft eine Rolle bei den Nazis von heute. Aber es gibt eben immer mal in den Besucherbüchern so Bemerkungen, naja, hat ja Hitler was Gutes getan, weil er eben Ferien für den einfachen Arbeiter machen wollte.
Umso wichtiger, dass Christian Dinse und all die anderen Mitarbeiter im Prora-Dokumentationszentrum aufklären und erinnern.
20.000 Menschen sollten zeitgleich eine Woche lang hier Urlaub machen für 2 Reichsmark am Tag. Man darf sich allerdings hier nicht vorstellen, dass man den Menschen hier einen netten Gefallen tun wollte, damit die es alle mal gut haben. Es ging klar darum, dass die Leute hier sich körperlich und geistig ertüchtigen sollten, um eine gute Arbeitsleistung, vor allen Dingen aber auch eine gute Kriegsleistung, die ja geplant war, abzuleisten. Und zugleich muss man dieses Gebäude durchaus so verstehen, dass man sich hier als Urlauber verstehen lernen sollte, als Bestandteil dieser wunderbaren Nazi-Volksgemeinschaft.
Dazu kam es ja dann doch nicht. Hier hat kein Nazi Urlaub gemacht, spricht damit also nichts dagegen, heute in Prora zu nächtigen? Gar Urlaub mit Wellness zu machen, wie es im Mariandl möglich ist? Das will ich von der Museumsleiterin wissen.
Ich würde jetzt niemandem verbieten wollen, da Urlaub zu machen. Warum auch? Es ist ja kein KZ gewesen oder Gestapo-Gefängnis. Sowas war es ja nicht. Und das Gebäude hat sich ja nicht schuldig gemacht. Ja? Und ich mache da jetzt bestimmt keine Werbung für. Man kann da direkt am Meer Urlaub machen. So. Und ich sage mal so, die Leute kommen auch zu uns ins Dokumentationszentrum, was ich wichtig finde. Also wenn man da Urlaub macht, dass man dann aber auch schon mal sich damit auseinandersetzt, was der Kontext von diesem Gebäude eigentlich war. So. Wenn sie das machen, dann finde ich, ist ja schon mal was gewonnen.
Quasi so, wie ich es gemacht habe. Als Urlauber mit Interesse an den Hintergründen und zugleich einer Herberge in Prora. Dort hole ich nun meinen Koffer und horche noch einmal bei Geschäftsführer Thomas Helm nach.
Wie halten Sie das? Verweisen Sie die Gäste darauf, wo Sie hier sind eigentlich?
Wir gingen davon aus, dass es allgemein bekannt ist, weil es halt sehr oft in der Presse auch schon durchgekaut worden ist. Sicherlich sollte man da nicht allgemein davon ausgehen, aber wir haben auch unten einen Flyer von dem Museum.
Ja, ich meine, man könnte ja irgendwie dem Ganzen insofern ein Schnippchen schlagen, also oder den Ursprungsbauherrn, indem man jetzt unten vielleicht eine Tafel anbringt und sagt so, wir wissen sehr wohl, wem wir sozusagen die Architektur zu verdanken haben. Umso mehr verpflichten wir uns daran zu erinnern, dass wir heute ein offener Raum sind, dass jeder willkommen ist, egal welcher Herkunft, welche Sexualität und so weiter, sozusagen, dass man das umdreht.
Ja, wir versuchen ja Prora immer bunt zu machen. Wie gesagt, man oftmals Dinge, die man tut oder die man die ganze Zeit auch erklärt und weiterträgt, nimmt man nicht mehr so wahr, dass sie bei jemandem, der neu ankommt, der noch gar nicht da sind und vorausgesetzt sind. Das ist eine gute Idee mit der Tafel, ja.
Mit diesem Anstoß im Hinterkopf reise ich am Ende doch irgendwie mit einem guten Gefühl von Rügen ab. Und komme bestimmt nochmal wieder. Spätestens, wenn das Prora-Dokumentationszentrum an seinem neuen Standort wieder eröffnet hat. Wann, steht noch nicht fest. Der Standort aber schon. Im letzten Gebäudeblock, der noch nicht an Investoren verkauft wurde, sondern noch in Händen der Regierung von Mecklenburg-Vorpommern ist. Aber wer weiß, vielleicht hängt die Hinweistafel im Mariandl ja schon früher.
Wer Prora genießen will, sollte rausschauen aufs Meer, ganz weit raus. Das Meer, es wird immer gewinnen, das hat mir mal ein alter normannischer Fischer gesagt. Auch wenn der Mensch meint, alles in der Hand zu haben. Die Ostsee ist heute unser Ziel in den Radioreisen. So viel gäbe es da noch zu erzählen und zu besuchen, auch wenn die Ostsee, wie gesagt, auf der Weltkarte ziemlich klein aussieht. Aber 10 Anrainerstaaten mit ihrer jeweils eigenen Kultur, 10 verschiedene Sprachen, all die Inseln und all die Häfen und Städte, es ist ein riesiges Meer, das da in Nordeuropa so klein aussieht. Im Vergleich zum Atlantik trotzdem winzig wie eine Badewanne. Zwischen Schweden und Dänemark liegt der Skagerrak, so heißt das Meer, das die Nordsee und die Ostsee verbindet. Richtung Osten, an der Nordspitze Dänemarks vorbei, das ist dann der Kattegat und der gilt schon als Ostsee. Wind und Wellen machen diese Passage berüchtigt, aber am Rand, an der schwedischen Küste vor Göteborg, da geht es meistens ruhig zu. Mechthild Müser war auf dieser Strecke mit dem Segelboot unterwegs, wo sich Nord- und Ostsee treffen und wo man sehr viel lernen kann über das Leben mit dem Meer.
Ein unspektakulärer Übergang. Man sieht ihn nicht. Dem Wasser ist es einerlei, ob es noch zur Nordsee oder schon zur Ostsee gehört. Ebbe und Flut lassen es über die Grenze hin und her schwappen. Der Nordsee-Skagerrak ist ein bisschen salziger als der Ostsee-Kattegat. Aber auch das sind nur Nuancen. Vor Göteborg liegen die Schären, abgeschliffen in der Eiszeit vor tausenden von Jahren, hartes Gestein, flach abfallend. Da halten wir als Segler gebührenden Abstand. Die Zufahrt zum Hafen von Marstrand windet sich durch die felsgespickte Wasserlandschaft und erfordert genaues Manövrieren, vor allem wenn uns Schiffe entgegenkommen. Wir erwischen den letzten Liegeplatz gleich neben der Seilfähre. Das schwedische Marstrand ist beliebt bei Seglern. Auf den runden, warmen Felsbuckeln lässt sich herrlich in der Sonne liegen. Und rund um die Insel sorgen Badeleitern für einen bequemen Abstieg ins Wasser. Es gibt sogar ein Damen-Nakenbad und ein Herren-Nakenbad. Gut versteckt zwischen den Steinen für die wenigen, die es ganz ohne lieben. Die schwedische Freizügigkeit scheint eher ein Mythos zu sein. Auf der nahegelegenen Schäre Astoll schlagen wir uns in der berühmten Rökeri den Bauch mit geräucherten Garnelen, selbstgemachtem Brot und Aioli voll. Dazu gibt's Musik und Meerblick. Der Sitzkomfort hält sich allerdings in Grenzen. Tische und Stühle draußen sind aus Beton und die Rückenlehnen so hart und gerade wie alte Kirchenbänke. Am nächsten Tag umrunden wir Tjörn und segeln dann gen Süden, zwischen den kahlen Außenschären, die wie gigantische graue Walrücken aus dem Wasser ragen. Gelegentlich sind sie von Vogel- oder Robbenkolonien besiedelt. Kormorane breiten ihre Flügel aus, als wollten sie jemanden umarmen, aber sie trocknen nur ihr Gefieder. Fischer haben mit Fähnchen die Stellen markiert, an denen ihre Reusen, Netze und Körbe im Wasser hängen. Weiter draußen ist ein Touristenboot unterwegs zum sogenannten Hochseeangeln, auch wenn die Wassertiefe kaum mehr als 20 Meter beträgt. Dorsche gibt es hier, den mächtigen Seewolf und Makrelen. In der Hafeneinfahrt von Hönö stoßen wir auf das Gebäude, das diese Insel unter allen Schäreninseln auszeichnet. Ein Haus, aus dessen Seitenwand ein echter Fischkutter herauswächst. Das Fischereimuseum. Eine Hommage an einen Beruf, der den ganzen Mann erfordert. Hinter der Eingangstür tuckert der Motor des Bootes, mit dem alles seinen Anfang nahm. Ein alter Fischer, fast 80-jährig, hatte dem Ort 1982 seinen Kutter geschenkt. Wenig später gründeten Gemeindemitglieder den Verein Küstentradition, kauften eine stillgelegte kleine Maschinenfabrik und Werkstatt am Hafen auf und richteten dort 1986 ein Museum ein. Noch in den 60er Jahren hatten 100 Fischerboote im Hafen gelegen. Inzwischen sind fast alle verschwunden.
Yeah, you see from these pictures here.
Man sieht es auf den Fotos hier. Es gab so viel Hering und viele Leute wurden sehr reich. Man sieht es ihnen an. Hunderte Tonnen von Hering gab es, So viel, dass die Menschen den Fisch nicht aufessen konnten. Sie haben ihn gekocht und Öl gewonnen und haben dieses Heringsöl als Lampenöl nach Paris verkauft. Die Straßenlampen dort wurden mit dem Öl von hier angezündet.
Die Weltstadt Paris und die Schere Höhne. Übers Lampenöl hing das Große mit dem Kleinen zusammen. Und die Kleinen sind stolz darauf. Vereinsmitglied Lars Nordenberg ist nie Fischer gewesen, aber er fuhr 16 Jahre lang unter Wasser in einem schwedischen U-Boot und hat das Museum mit aufgebaut. Die Fotosammlung umfasst 5000 Aufnahmen, viel mehr als gezeigt werden können. Fotos von Fischern, die prall gefüllte Netze einholen und die Fische von Hand sortieren. Eindrucksvoll die Ästhetik der Netze, die Ästhetik der Fischmassen, die in Fässern und Kisten gelagert sind. Wettergegerbte Gesichter zeigen Stolz auf den reichen Fang. Die Fischer wussten, was sie geleistet hatten, und sie wussten um das Glück, wieder heil zurückgekehrt zu sein. Es gibt auch eine Fotostrecke von Katastrophen. Brennende oder sinkende Schiffe. Kutter, die ohne Besatzung, nur mit Möwen im Geleit, wieder angespült wurden.
Manchmal sinkt das Schiff nah am Land. Und man kann es fotografieren. Wenn das Wetter rau ist und die Fischer ihr Boot überladen haben, dann wird es zu schwer. Und wenn dann eine große Welle kommt, kentert es. Es kann auch Feuer an Bord ausbrechen, wie im Krieg. Das ist vor allem im Zweiten Weltkrieg passiert. Dänemark nahm nicht am Krieg teil, aber die Fischer mussten natürlich rausfahren zum Fischen, auch als die Kämpfe hier in der Nähe stattfanden. Britische und deutsche Schiffe beschossen sich. Sie waren so nah, dass wir sie von der Küste aus sehen konnten. 31 Fischerboote sind damals wegen Seeminen, Feuer oder Schüssen gesunken. Insgesamt starben 91 Fischer im Krieg. 55 kamen von diesen Inseln. Wir haben eine Gedenktafel dort mit allen Booten und den Toten.
Das Meer als Arbeitsplatz. Die jungen, schmucken Matrosen auf den Fotos blieben nicht lange so fein, wenn sie erst einmal mit all dem Gerät und dem Werkzeug hantierten, das in der Küstenschifffahrt wichtig war. Das alles ist im Museum zu sehen, ebenso eine Steuerkabine aus den 30er Jahren und das Vorschiff des Fischkutters Normi, das aus der Hauswand ragt.
Hier sieht man, wie die Leute an Bord gelebt haben. Hier ist die Küche. Der Jüngste musste immer das Essen kochen. Kartoffeln und Fisch, jeden Tag Fisch. Und die Kojen, hier schliefen 6 Leute in sehr schmalen Betten. Ich glaube, sie haben sich nie ausgezogen, weil sie immer schnell raus mussten. Es roch, man kann es fast heute noch riechen.
6 enge Kojen, die geteilt werden mussten, wenn mehr Männer an Bord waren. Aber Luxus ist für Fischer ohnehin ein Fremdwort. Damit der Fisch frisch blieb, zogen sie per Hand Eisklötze aufs Schiff. Eine unglaubliche Knochenarbeit.
They were a circle about.
Die Netze waren sehr groß und kreisrund, 400 bis 500 Meter im Durchmesser. Es war viel Netz. Und einer der Männer saß da mit einer Leine in der Hand. Er war der Fühler. Er fühlte, wo viel Fisch war und bestimmte dann, wo das Netz ausgebracht wurde. Er war der wichtigste Mann an Bord. Er hatte die Leine und fühlte, ob Fische daran stießen. War ein Heringsschwarm da, vibrierte die Leine.
Der Nachbarraum zeigt die leichteren Seiten der Fischerexistenz. Die Schären als Vogelparadies. Auf dem Boden hocken Eiderenten aus Holz. Sie dienten als Lockvögel.
All of these fishermen.
Die Fischer waren nicht nur Fischer, sie gingen normalerweise auch jagen, vor allem Seevögel. Diese Attrappen hier wurden aufs Wasser gesetzt und die Vögel kamen herunter, um sie anzuschauen und wurden erschossen.
Im nächsten Raum des Museums ist das schwedische U-Boot Ulven ausgestellt, das auf eine Mine gefahren war und später gehoben wurde, wie auch das deutsche U-Boot U-843.
The story is also in 1945.
Die Geschichte spielte 1945. Das Boot sank hier draußen. Es war auf dem Weg von Pjöngjang nach Hause. Aber einer der Männer war krank. Deshalb machten sie Stopp in Norwegen und brachten ihn an Land, damit er medizinische Hilfe bekam. Doch die Engländer fingen ihre Signale auf und versenkten das Boot. Es war 1,5 Jahre unterwegs gewesen und nur noch 10 Stunden von Kiel entfernt. Es hatte verschiedene Metalle geladen und Rohgummi aus Asien, um es an die deutsche Kriegsindustrie zu liefern. 13 Jahre lang lag es dann auf dem Meeresgrund. Als wir es gehoben hatten, fanden wir an Bord eine Box mit nicht entwickelten Filmen, ungefähr 600 Fotos von Pjöngjang. Und Schallplatten mit Militärmusik. Und diesen kleinen Zug, den ein Crewmitglied geschnitzt hatte. Sein Name war Hildebrand. Er hatte seinen Sohn nie gesehen und wollte ihm den Zug schenken, wenn er nach Hause kam. Als wir das U-Boot gehoben hatten, fanden wir diese kleine Eisenbahn und konnten sie dem Sohn zu seinem 13. Geburtstag geben. Es gab auch Zigaretten in einer Box. Darin lag ein Zettel, den man ausfüllen und einschicken konnte. Zum Dank hätte man ein Foto von Hitler bekommen.
Das Fischereimuseum auf Hönö gedenkt auch dieser Männer, die auf See blieben. Der Tod macht sie alle gleich, ob Feind oder Freund. Vor allem aber zeigt es das Alltagsleben der Fischer, auch mit vielen überraschenden Momenten. So waren viele der Männer gleichzeitig Bauern, hielten ein Schwein, eine Kuh, ein Pferd. Aus dem Pferdehaar flochten sie Leinen. 10 Haare miteinander verflochten waren stabiler als Nylonleinen. Manche der ausgestellten Leinen sind mehr als 100 Meter lang. Das Museum vermittelt tiefen Respekt vor dem Dasein der Fischer. Heute ziehen nur noch wenige mit ihren Kuttern hinaus. Viele Männer arbeiten jetzt bei Volvo in Göteborg. Jeden Morgen fahren sie mit der Fähre rüber. Ein ehemaliger Fischer sagte einmal: »Ich dachte nicht, dass ich in den Himmel kommen würde, bevor ich sterbe. Aber jetzt, wo ich bei Volvo arbeite, bin ich schon da.«
Das Meer, wie gesagt, es wird immer gewinnen. Das gilt für alle Meere, ob groß oder klein, und natürlich auch für die Ostsee. Wer noch weiter reisen will zwischen Dänemark und Schweden, wir haben dann noch eine Podcast-Empfehlung. Es geht um die Insel Bornholm, die zwar zu Dänemark gehört, aber eigentlich näher an Schweden liegt. Diese Insel versucht, neue Wege zu gehen in Sachen Energieversorgung. Und die hat natürlich ganz viel mit dem Meer zu tun. Genauer gesagt mit Windparks weit draußen auf dem Meer, deren Strom natürlich an Land kommen soll.
Ich war deshalb im Süden der Insel unterwegs und habe nach dem Ort gesucht, wo die Stromkabel demnächst ankommen sollen. Ich habe das Auto an der Steilküste geparkt, da stehen Bäume, vereinzelt Ferienhäuser, und so ein kleiner Pfad führt dann runter zum Strand.
Ja, also hier könnte es fast sein. Sehen kann man noch nichts, aber die haben hier so eine Fläche ausgewiesen von mehreren Quadratkilometern, wo die Kabel von den Offshore-Windparks ankommen dürfen, und dann wird hier ins Hinterland ein großes Umspannwerk gebaut. Im Moment ist hier einfach richtig schöne Natur. Hier ist ein Zeltplatz, wo man kostenlos übernachten kann, eine Feuerstelle und einfach richtig schönes Meer. Und drumherum Wiesen und Wälder.
Arne Schulz war für Mission Klima auf Bornholm unterwegs. Ostseeinsel Bornholm, Energie für Millionen, so heißt der Podcast, der von den wirklich großen Plänen der Insel erzählt. Zu finden in der ARD Audiothek. Wir gehen jetzt wieder zurück an Land. Dazu gibt's ja jede Menge Gelegenheit an der langen deutschen Ostseeküste. Ich muss jetzt nochmal zurückkommen auf das kurze Gedicht von Günter Grass, das wir in der Usedom-Geschichte gehört haben. Bucheckern, Bernstein, Brausepulver. Mich hat als Kind nachhaltig irritiert und sehr beeindruckt, dass die Leute in Mönckeberg an der Kieler Förde, also praktisch Ostsee, immer Brausee zur Limonade gesagt haben. Das muss am Brausepulver liegen, habe ich heute von Günter Krass gelernt. Die Ostsee, so viel gäbe es da noch zu entdecken. Von Kopenhagen nach Stockholm und Helsinki, St. Petersburg, Riga, Danzig, ganz zu schweigen von all den Inseln. Und da landen wir wieder auf Usedom und Rügen. Auf in den Norden. Wer weiß, vielleicht wird die Ostsee ja demnächst das neue Mittelmeer, tourismusmäßig. Bei Fernweh aller Art empfehle ich den Radioreisen-Podcast. Hören, wann immer es gerade passt. Zu finden sind wir in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon war Bärbel Wossack.